Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute geht es in das Land, das als Kulisse für die Rosamunde Pilcher-Romane dient, nach Cornwall in den Südwesten der britischen Insel. Dort spielen Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Geschichten, in denen es um Liebe geht, um Intrigen zwischen Adel und Dienerschaft sowie um Gottes Spuren im Leben von Menschen. Die beiden Geschichten finden sich in einem überarbeiteten Sammelband mit den beiden Romanen wie Möwen im Wind und Die Rückkehr des Erben. Der neue und überarbeitete Band mit den beiden Romanen trägt den Titel Die Cornwall-Saga. Geschrieben hat es Nicola Vollkommer. Mit ihr spreche ich jetzt über ihr Buch. Hallo Nicola, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Stefan, ich freue mich auch.
Nicola, bei Cornwall denkt man unwillkürlich an traumhafte Landschaften und natürlich, hab's gerade schon gesagt, Rosamunde Pilcher. Warum hast du dir gerade Cornwall ausgesucht für deine Romane?
Cornwall, weil, also weniger wegen der Landschaft, als dass ich brauchte irgendeine Kulisse, wo ein großes Verbrechen möglich wäre. Und das ist die Landschaft, wo diese Piraten mal gewirkt haben. Sie haben dann, und das ist wirklich historischer Fakt, sie haben die Schiffe auf die Felsen gelockt und damit so, dass sie Schiffbruch erleiden bei stürmischen Nächten mit falschen Leuchtturmlichtern. Und ich brauchte irgendwas, wo ich so eine Kulisse aufbauen konnte, wo ein kriminelles Netzwerk ist, wo sie alle schön fromm und lieb nach außen hin spielen, aber im Untergrund läuft was ganz, ganz Schlimmes. Und so aus dem Grund hat Cornwall sich angeboten, aber natürlich auch wegen der herrlichen Landschaft.
Okay. Kommst du selber aus der Gegend? Weil du hast so einen leichten Dialekt, wo ich denke, oh, das könnte auch aus Cornwall oder aus England kommen.
Nee, gar nicht. Ich komme aus Mittelengland, aus Leicester, aber ich liebe Cornwall. Ich liebe diese Gegend.
Genau. Ja, ist ja nicht so weit. Das heißt, du hast das nicht ausgesucht wegen der Romantik. Ich meine, du machst ja auch keinen Film, sondern schreibst ein Buch, was ich jetzt genau. Zuerst gedacht habe.
Ich brauchte eine Intrige, die authentisch ist und die wirklich passiert sein könnte.
Okay. Deine beiden Romane spielen Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Zeit damals war noch ziemlich geprägt von gesellschaftlichen Konventionen und von großen Unterschieden zwischen den verschiedenen Schichten, also speziell in England. Was hat dich denn da daran gereizt, deine Geschichten gerade in dieser Zeit spielen zu lassen?
Gerade in dieser Zeit, eigentlich, ehrlich gesagt, war es vom Verlag so verordnet, weil diese Zeitromanen so in Mode waren damals. Eigentlich ursprünglich wollte ich das so eine andere Kulisse, so London, modernes London und irgendein Terroristenring. Mhm. Aber diese Cornwall-Romantik war wohl sehr, sehr angesagt. Und es ist auch schön, weil man sehr viel Landschaft da einbauen kann, sehr viel Naturbeschreibungen, die ich gerne mache. Und so habe ich die ganze Geschichte so nach hinten 200 Jahre, das, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Und es hat so einfach super gepasst. Und ich liebe die Zeit auch. Also ich bin ein Fan von Jane Austen, von Charlotte Bronte, von diesen Zeitromanen, George Eliot, Daphne du Maurier. Also das, eigentlich hätte ich gerne in der Zeit gelebt, vielleicht doch nicht, aber von der Schlösser und so, das war immer meine Welt.
Schon. Ja, es ist so, ich denke da immer an Downton Abbey oder solche Geschichten.
Ja, genau.
Ist ja alles so, es ist ein bisschen heile Welt, oder? Also wenn man so drauf guckt.
Ja, wenn man so die schönen Kleider und die Parks und die Anwesen und die Schlösser schon, aber im Hintergrund ist alles andere als heile Welt.
Ja, das ist vielleicht gerade so der Raum für Intrigen, oder? Also diese gesellschaftlichen Unterschiede, es gibt ja oft so Geschichten, wo dann eine Magd irgendwie mit einem Graf oder keine Ahnung, da ist ja dann schon ganz viel möglich, oder? So an Geschichten spinnen.
Genau, aber diese Kontraste, das Schöne nach außen hin. Und da sind die Schlösser bieten sich dafür an. Und die Parks und die Blumen und die wunderschönen Kleider und die Tanzfeste, die Bälle. Alles diese Kontraste zwischen Schein und Sein ergeben sich in diese 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert Roman. Ja. Genau,
Kulisse. Der erste der Romane, der erste Teil des Buches trägt den Titel Wie Möwen im Wind. Im Mittelpunkt steht ein kleines Mädchen, Charlotte, das zwischen die gesellschaftlichen Fronten gerät. Sie wächst bei einer Amme auf, muss dann aber zurück in ihre eigene Familie. Also für so ein kleines Kind eine Riesenherausforderung gewesen ist. Warum? Was war für sie da so schwierig? Ich meine, bei einer Amme aufgewachsen und dann zurück in eine reiche Familie ist ja eigentlich Eine schöne Sache.
Ja, ich meine, die schöne Sache war, bei der Amme aufzuwachsen.
Ah, okay.
Weil da hat sie sehr viel Liebe bekommen. Sie ist abgelehnt von ihrem Vater. Sie sollte ein Junge sein, eine dieser klassischen Geschichten. Er braucht einen Erben, vor allem für seine krummen Geschäfte. Und die Ehe war zerrüttet, das Kind war nicht erwünscht. Und so landet bei dieser Amme, die ihr sehr, sehr viel Liebe und auch Frömmigkeit, Gottvertrauen auf den Weg gibt, aus ihr ein ganz hellwaches, intelligentes Mädchen macht. Und dann wird sie vom Vater zurückgeholt. Er hat doch einen Plan mit ihr. Und dieser Kontrast ist natürlich total interessant. Sie ist sehr selbstbewusst, sie ist gar nicht manipulierbar oder so, kommt in diese intrigenreiche Kulisse hinein mit ihren leiblichen Eltern, mit denen sie gar nichts anfangen kann, und verhält sich auch dementsprechend. Also da geht die Spannung los, dass sie unterschätzt wird von ihrem Vater. Er denkt, er kann sie wie ein Spielball in seine Machenschaften einbauen. Aber sie ist gar kein Spielball. Hm. Sie ist total aufgeweckt, intelligent, und sie ist diejenige, die dann letztlich die Heldin wird, aber das keine typische Heldin ist.
Ah, okay. Das heißt, sie hat im Prinzip das Leben jenseits von diesen Konventionen kennengelernt und will dann nicht mehr da rein. Also was heißt heiraten, war ja damals keine Liebessache in solchen Kreisen, sondern da ging es um Politik meistens. Ne?
Genau. Sie passt überhaupt nicht rein, und das ist natürlich die Rettung der ganzen Situation.
Ja. Klingt spannend. Im zweiten Teil machen wir einen Zeitsprung. Wir haben es mit Lady Charlotte zu tun. Mittlerweile ist sie verheiratet, und jetzt hat sie mit ihrer eigenen Tochter Stress. Welche Herausforderungen gibt es denn da für sie?
Für sie gibt es die Herausforderung, dass das Kind beeinträchtigt ist, weil sie halb blind ist und sehr störrisch, schwierig zu erziehen, und kein Kindermädchen kann mit ihr umgehen. Und das öffnet dann die zweite Kulisse des Romans, ist London. Ist ein bisschen Charles Dickens London, Armenhäuser, die ganz andere Welt. Armut, Kinder, die missbraucht werden, Kinder, die gezüchtet werden für Pädophilenringe. Also da geht das ganze Thema sexueller Missbrauch, Missbrauch der Armen durch die Reichen. Und da begegnen sich die zwei Welten. Aber da kommt eine Geflüchtete aus London, und die ist die Einzige, die mit diesem Kind umgehen kann. Die sucht Zuflucht da in dem Haus. Charlotte hat ein großes Haus, Lady Charlotte hat ein großes Herz, nimmt sie auf. Und als Einzige, aus einer ganzen Reihe von Frauen, kann sie mit diesem Kind umgehen und sie zähmen und sie zum Aufblühen bringen. Und das hat Gründe, aber das verrate ich natürlich.
Nein, man soll das Buch ja auch noch lesen nachher. Genau. So ist das ja nicht. Aber das ist schon, wenn man so da eintaucht, das ist dann jenseits von Downton Abbey Welt oder Rosamunde Pilcher, das ist schon eine heftige Zeit.
So, ne? Es hat Dickens schon diese dunkle Spuren drin. Ich meine, manchmal wird es mir ein bisschen sind die Leser ein bisschen überrascht, wie schlimm meine Bösewichte sind. Aber ich sage immer, so sind Leute, so ist die Welt. Und in einem Roman damit zu experimentieren, wie weit kann Niedertracht und Bosheit gehen, ohne erwischt und entlarvt zu werden. Und dann als christliche Autorin bringe ich natürlich schon den Glauben auf den Schirm und bringe Gott rein, und was geschieht dann? So. Mit den Menschen, die ihn suchen und ihn finden, dass es auf ganz natürliche Weise eingebaut wird, ist mir total wichtig. Das ist kein, jetzt kommt die Predigt und jetzt kommt der fromme Teil. Ja. Sondern da gibt es immer glaubende Menschen drin, die hoffnungslos, die wirklich keinen Vorteil gegenüber den Großen haben, den großen, coolen, mächtigen, aber schon mit Gottes Hilfe sich aufrichtig verhalten und durch furchtbare Not hindurchkommen und letztlich den Sieg davon tragen, sozusagen.
Nochmal kurz zu den Charakteren in deinem Buch. Man kann natürlich, wenn man nur heile Welt schildert, da fragt man sich dann, warum brauchen die Leute eigentlich Gott? Deswegen gehören solche, ich sag mal, dunklen Charaktere und so herausfordernden Situationen, die gehören ja auch zu so einem Buch. Stößt es die Leute nicht ab, wenn die das lesen? Wollen die nicht lieber heile Welt lesen?
Es kommt darauf an, was für Leser das sind.
Ja, klar.
Ich glaube nicht, Stefan. Ich glaube schon, dass Leute das Leben widerspiegelt sehen wollen. Ich bevorzuge sehr stark Charaktere, die wirklich ihre Schwäche haben, ihre Mängel haben, ihre Probleme haben. Nicht die coolen Heldinnen oder wo man auf der ersten Seite... Ich mag es, wenn man nicht gleich erkennt, wer sind die Goodies und wer sind die Baddies, wie wir auf Englisch sagen würden. Sondern so, wie Menschen sind Heuchler, schildere ich gerne, stelle ich gerne dar. Oder Menschen, die wirklich zwei Gesichter haben, so klassische Narzissten, die schön fromm spielen, die Menschen manipulieren können. Und ich glaube, das gibt es in jedem Leben, oder? Ja. Dass man selber aufpassen muss, dass man nicht so wird. Ja. Oder dass man solche Menschen um sich hat, die wirklich spielen können, die jedes Argument gewinnen können, die schlau sind, überlegen sind, sich durchsetzen. Und ich denke, das trifft schon auf die Erfahrung von den meisten. Ich höre wenige Klagen in die Richtung. Also okay. Eher, dass Menschen sich, Leute sich oder Leser sich verstanden fühlen und da mitgerissen werden und ihr eigene Geschichte in diesen Geschichten finden.
Jetzt kommt eine gefährliche Frage nach dem, was du eben gesagt hast. Wie denkst du dich in deine Geschichten rein? Also das eine ist ja in diese Zeit, da muss man ja auch ein bisschen Ahnung haben von der Gesellschaft, wie das alles funktioniert. Du hast gerade solche Charaktere geschildert. Wie findest du die? Gibt es da Vorbilder oder hast du eine besondere Art, Menschen zu beobachten? Oder wie kommst du da drauf?
Ach, vielleicht, weil ich sehr, sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet habe und arbeite. Ich bin mit einem Pastor verheiratet.
Okay.
Und ach, da schaut man schon in Abgründe. Ich war Lehrerin in einer Schule viele Jahre lang. Und blickt man wirklich, sieht man, wozu Menschen alles fähig sind. Ich lese sehr viel, bin selber eine Leseratte. Und dann kommt dazu, dass ich in einem Internat war, das selber so ein Schloss war. Also das Schlossleben habe ich selber erlebt, zwar nicht so luxuriös, wie es in Original war, aber als Internat, also die ganze Umgebung, die Geschichte von dem Haus, von Herrenhaus, so ähnlich wie Downton Abbey, wie Highclere Castle und das spielt alles zusammen und natürlich Biografisches auch da. Ich habe auch einen Krieg erlebt als Kind, wirklich gefährliche Grenzsituationen erlebt. Ich bin in Afrika groß geworden und ich glaube, das alles fließt zusammen in diese Bücher. Natürlich, ein Stück von einem selber ist auch drin.
Ja, mit Sicherheit. Sind deine Geschichten von vornherein festgelegt oder überraschen dich deine Protagonisten manchmal?
Manchmal entwickeln
das heißt,
sie.
Du hast so eine Idee für Figuren und baust dir sowas und dann guckst du zu, wie das passiert.
Ja,
ich habe
so ein Gesamtkonzept, aber es gibt Autoren, die viel strukturierter und geplanter vorgehen wie ich. Ich habe so ein generelles Konzept und dann... Und dann gewinnt es schon ein Eigenleben. Also in dem ersten Buch gibt es eine romantische Geschichte, die überhaupt nicht geplant war am Anfang. Aber ich dachte so im Laufe der Geschichte, eigentlich könnten sie sich verlieben. So ergibt sich so.
Ja.
Und dann bei dem zweiten, wo die Frau, die Heldin gerät in große Gefahr. Und verliert sich, also die ist wirklich mit dem Tod bedroht und es war eine Situation, die wirklich eine Eigendynamik gewonnen hat. Ich dachte, wie kriege ich sie hier raus? Das ist überhaupt nicht geplant, die muss irgendwie rauskommen. Und dann musste ich dann alles neu aufbauen, weil das ursprünglich nicht so geplant war, dass sie in solche Gefahr kommt. Aber ich hatte nur die Hälfte des Buches und so musste ich einiges neu durchdenken. Aber ich denke, dass gerade das gibt der ganzen Sache ein bisschen Leben und Dynamik.
Ja. Wie ist das denn, wenn dann Glaube ins Spiel kommt? Weil das ist ja manchmal, also manchmal liest man Sachen, wo man denkt, ja, jetzt kommt die fromme Kurve und so. Bei dir ist das nach allem, was ich weiß, nicht so. Das ist mehr so eingebaut. Aber das passiert doch schnell, dass es dann so platt kommt. Dann kommt ein Pastor von irgendwo her, hält eine Predigt oder was auch immer. Wie passiert das bei dir?
Es passiert dadurch, dass sehr unwahrscheinliche Charaktere gläubig sind. Also die Anti-Helden sind meistens dann doch die Helden. Da gibt es irgendeine, bei Charlotte ist es die Amme, die gläubig ist und dann ihr Sohn. Und dann in dem zweiten ist es irgendein Onkel. Und ich versuche sie sehr sympathisch zu machen, dass sie nicht irgendwie anpredigen oder so, sondern einfach Anspielungen machen, die zunehmen im Laufe der Zeit. Das ist wirklich Teil des Narrativs ist, dass Gott in dem Narrativ drin ist und nicht von außen plötzlich hineinspringt, sondern wirklich, dass es auf ganz natürliche Art passiert. Das ist mir sehr wichtig, weil das nervt mich auch, wenn christliche Bücher anfangen zu predigen. Mhm. Ich will nicht angepredigt werden, ich will mitgerissen werden.
Ja, und eine glaubwürdige Geschichte lesen auch, ne?
Ja, und so, dass auch total kirchenferne Menschen das auch lesen können und wirklich Gewinn davon haben. Mhm. Und das, ob es mir gelungen ist oder nicht, ich hoffe. Auf jeden Fall kam Feedback in die Richtung, die ja. mich gefreut hat.
Genau
es
das.
Es ist gar nicht so einfach, weil ja. Ein Buch muss ein gutes Story sein.
Mhm.
Aber man will natürlich auch was vermitteln.
Ja, klar, aber kann das auch mal passieren, weil du jetzt sagst, du willst da Glauben reinbringen, dass dann im Lauf der Zeit du merkst, dass diese fromme Person oder wie auch immer, dass es dann doch nicht funktioniert mit dem Glauben und mit Gott innerhalb von dem Buch?
Ja. Genau, also Gott verhält sich nicht immer so. Das ist Teil der Geschichte.
Ja.
Das ist Teil der Geschichte. Herr, wo bist du?
Ja.
Ich habe gebetet, ist nichts passiert. Was bringt es, gläubig zu
das
sein?
Das ist ja also immer das, was mich manchmal so nervt, diese heile Welt, die in manchen ja, frommen Büchern dann dargestellt wird, wo dann du als Mensch, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie ich jetzt weiß, ja, oh, komm, so einfach ist es nicht, ne?
Ja, genau. Und genau das soll zum Ausdruck kommen, dass Gott kein Gott ex machina, der reinkommt und alles schön macht, wie wir uns ihn wünschen,
ja.
sondern durch die Charaktere, durch ihr Glauben und dass es was kostet auch. Also es ist nicht so, dass es ohne Preis ist, das Ganze, dass sie Fehler machen. Also im ersten Buch, in beide Bücher, die schlauen Leute blicken gar nicht, was hier los ist und fallen voll ein auf die Schliche der Bösewichte, obwohl sie hätten besser wissen sollen, hören nicht auf die richtigen Stimmen. Es ist immer zu spät. Es ist immer zu spät, bis sie das blicken, was hier los ist. Ja. Wie im echten Leben.
Wie im Wahnsinn.
Und dann, wie der Glaube auch dadurch die Katastrophen durchträgt und doch Hoffnung gibt, aber immer in alle Helden denkt, wenn ich das nur vorher gesehen hätte oder gewusst hätte oder geblickt hätte, gehört hätte, kommen zu total falschen Schlüssen, blamieren sich auf ganze Linie.
Oh boy.
Aber so wie das Leben. So wie
das wahre Leben. Du hast gerade Feedbacks schon angesprochen auf deine Romane. Was sind denn besondere Highlights von Reaktionen von Lesern und Leserinnen?
Besondere Highlights? Also sehr viele von den Möwen. Also dass sie spannend sind, sehr bewegend sind. Das kriege ich schon mit. Manche, dass sie ein bisschen arg gruselig sind, aber das, also vor allem jungen Leuten heute macht das nichts aus. Ne? Mhm. Ich habe schon Leichen drin und ich beschreibe schon sehr grafisch Sachen, wo ich selber nicht merke, wie bunt das beschrieben ist oder wie, so wie das Leben halt ist. Und dann das beste Kompliment war meine Schwiegermutter, die normalerweise nicht auf meine Bücher super gut zu sprechen ist, hat mir gesagt, nur wegen dir habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können.
Das ist ein Kompliment.
Sie hat nicht gemerkt, dass sie mir das beste Kompliment gemacht hat.
Ja, eben. Das heißt, sie konnte das Buch nicht weglegen und musste
ja,
wissen,
genau.
wie es ausgeht.
Ja, genau. Ich habe ihr gesagt, danke
ja, für das Kompliment.
Super. Und die hat mir Glauben auch nichts am Hut. Also wenn Leute, die wirklich gar nichts in der Szene drin sind, die Bücher gerne lesen, dann denke ich, ja, da habe ich mein Ziel erreicht, dass sie vielleicht zum Nachdenken oder anders denken über Glaube oder vielleicht Gott doch ein bisschen unwiderstehlich finden,
ja.
so wie er doch wirkt und auf leisen Sohlen im Leben von Menschen, die wirklich seine Hilfe in Anspruch nehmen, zu ihm rufen und ja. genau.
Cool, und das Ganze in Cornwall. Nicola, klingt alles richtig gut.
So ist es, ja.
Nicola, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und im Kopf war ich auch ein bisschen in Cornwall unterwegs.
Ja, super. Vielen Dank dir und...
Danke. Mein Gast heute war Nicola Vollkommer. Mit ihr habe ich über ihr neues Buch gesprochen, Die Cornwall-Saga. Wie Möwen im Wind und die Rückkehr des Erben. Ein Sammelband mit 2 Romanen. Das Buch hat 560 Seiten, kostet 23 Euro und kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.